Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister. Heute mit Maximilian Bölk.
Ja, Max, hast du gesehen, der Wizz-Deal, von dem wir beim letzten Mal gesprochen haben, ist kollabiert.
Ja, das habe ich gelesen. Das ist natürlich sehr, sehr tragisch. Ich glaube, die hatten 200 Millionen Price Tag aufgerufen und anscheinend war das immer noch zu viel, obwohl die mal ein Unicorn waren. Also da sind die wirklich sehr, sehr tief gefallen. Aber man sieht das immer wieder, dass solche Deals dann auch sich nicht materialisieren. Ja, irgendjemand hat wahrscheinlich da vielleicht auch einen Fehler gemacht oder Erwartungen falsch gemanagt oder so etwas. Also das ist schon ziemlich heavy.
Absolut. Ich habe gesehen, du hast schon den Live-Knopf gedrückt. Wir sind demnach live. Herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich tausche mich hier einmal im Monat mit Maximilian Bölk über die internationale Startup-Szene aus, mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir reden hier jeweils über ausgewählte Venture Capital Transaktionen, die in den letzten Wochen umgesetzt worden sind, und nehmen einige Schwerpunktthemen sowie eure Hörerfragen auf, die ihr gerne unter podcast@burnrate.ch einsenden könnt. Maximilian, bist du schon fit für den Body-Sommer?
Ja, also erstmal hallo Max, freue mich hier zu sein. Ja, also ich bin über den Winter ein bisschen geschwommen, ehrlich gesagt. Und ich denke, ich bin jetzt fit für ein Freischwimmerabzeichen. Das ist so ein bisschen mein Fitness-Level aktuell. Das kriege ich auf jeden Fall hin.
Sehr gut. Es gibt ja diese lustige Anekdote von Maximilian und mir. Wir sind mal zusammen geschwommen, nebeneinander, fast eine Stunde lang und haben nicht gemerkt, dass wir nebeneinander schwimmen. Und dann haben wir gleichzeitig, als wir eine Pause gemacht haben, den Kopf zueinander gedreht und dann festgestellt, dass wir sind. Das war ganz lustig. Und ich war schon beeindruckt, wie gut der Beinschlag von Maximilian war. Und deshalb habe ich niemals gedacht, dass das seist du gewesen. Aber das weiß ich in der Zwischenzeit.
Ja, sehr gut. Also mit dem Beinschlag, das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber ich glaube, das war auch relativ früh morgens. Ich weiß nicht, 6, 7, wie auch immer. Mhm. Ich war da wahrscheinlich noch völlig auf einem anderen Stern und verwirrt, als du plötzlich da neben mir aufgetaucht bist. Das war schon lustig, ja.
Absolut. Kommen wir doch zum Thema. Was gibt es Neues im internationalen Venture um Visium-Welt?
Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich ja bei Vorbereitung dieser Folge auf die Aufnahme gefreut, denn wir haben so viele voluminante Transaktionen, über die wir reden können, spannende Hörerfragen aus der Community und auch relevante Schwerpunktthemen. Ich denke, wir werden euch da draußen so richtig auf den neuesten Stand bringen. Die internationale Venture-Szene und das VC-Umfeld ist aus meiner Sicht wesentlich positiver gestimmt als noch vor einigen Monaten. Wir hatten jetzt riesige Fonds, die in Rekordzeit geraced haben. Creandum ist ein Beispiel dafür. Exits kommen zaghaft wieder. Also es gibt wirklich gute Gründe, sehr positiv zu sein. Das muss ich schon sagen.
Ja, absolut. Du hast Creandum erwähnt. Super spannend. Die haben jetzt gerade einen riesen Fund innerhalb von 3 Monaten geraced und glaube ich, 5 der 7 größten Pension Funds in den USA als LPs gewinnen können. Das ist doch schon sehr bemerkenswert. Also solch gute News aus der VC-Fundraising-Szene hat es schon lange nicht mehr gegeben. Genau. Von daher, ja, es ist wirklich spannend. Du hast auch die Burnrate-Community erwähnt. Wir möchten uns hier für den allgemeinen Zuspruch bedanken. Wir bemühen uns natürlich sehr, dass wir den Podcast auf die nächste Stufe bringen können.
Ja, ich kann dem nur beipflichten. Das Engagement war bisher wirklich top. Das sieht man insbesondere auch bei den Hörerfragen. Und ich muss ehrlich sagen, so macht das Ganze auch dann nochmal doppelt so viel Spaß, oder? Aber lass uns starten. Mein Takeaway vom Mai ist eben, dass Investoren ganz klar vermehrt dazu gewillt sind, Risiko in das Portfolio zu nehmen, höhere Risiken einzugehen, sowohl an der Börse als auch bei den privaten Beteiligungen. Was bisher aber noch so richtig ausbleibt, sind Exits und insbesondere die Börsengänge, auch IPOs genannt.
Absolut. Es gab schon ein paar, gell? Reddit, Seeker, Astera Labs in den USA, Galderma in der Schweiz oder Douglas aus Deutschland.
Kleiner Einschub an dieser Stelle, Max. Ich finde es super interessant, dass gerade die Private Equity Eigentümer vorpreschen mit den Listings. Galderma wurde meines Erachtens nach von dem Private Equity Fonds EQT gehalten und Douglas von CVC Capital, meine ich.
Das ist korrekt. Das sind beides renommierte PE-Investoren mit langjährigem Track Record. Die wissen ganz genau, wie man in einem strukturierten Prozess so einen IPO durchzieht. Nochmal zurück zu deinen IPOs. Wenn man die Schlagzeilen liest, dann denkt man gleich, IPOs sind zurück. Man muss aber doch schon noch einen Blick auf die Zahlen werfen. Und wenn man das erste Quartal ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man schnell, dass die Anzahl der Börsengänge noch immer satte 70% unter dem Benchmark liegen, der mit über 900 IPOs im Q4 21 erzielt wurde. Lass uns die HörerInnen nicht länger auf die Folter spannen. Warum sind Börsengänge oder Exits im Allgemeinen so wichtig, Maximilian?
Naja, es gibt hier einige Faktoren, aber zuallererst bedeuten Exits meist auch ein Cash-Event, also eine Möglichkeit, dass von Investoren gehaltene Anteile oder Aktien verkauft werden können und somit eine Rendite erzielt werden kann. Als Privatanleger kennt man das aus dem eigenen Depot, dass man ja täglich verkaufen kann meistens. Man kann Gewinne mitnehmen, aber auch die Verlierer, die man oft im Portfolio hat, auch schnell verkaufen. Und das geht in den privaten Märkten natürlich nicht so einfach, denn Investoren warten hier teilweise Jahre, um Positionen verkaufen zu können. Und dadurch sind Exit-Events, also wirklich Fenster, in denen man verkaufen kann, einfach extrem wichtig. Aber welche Punkte siehst du denn hier, Max?
Also es gibt bekanntermaßen das sogenannte Flywheel im Private Equity und VC. Das heißt, nach dem Liquidity-Event wie bei einem Börsengang wird Kapital frei, das dann wieder zu einem Teil in neue Startups oder Ventures fließen kann. Ein gutes Beispiel ist hier der Spotify-Gründer Daniel Ek, der durch seine Spotify-Aktien zum Milliardär wurde. Daniel Ek hatte schon im 2021 verkündet, dass er nun 1 Milliarde in Moonshot-Startups, also junge Firmen mit aber witzigen Ideen, stecken möchte. So etwas geht nur, wenn wir eine gesunde Exit-Kultur haben. In meiner nächsten Kolumne in die Bilanz übrigens beleuchte ich das Thema Exits genauer. Von daher dürft ihr gespannt sein.
Ja, auf die bin ich auf jeden Fall gespannt. Aber nochmal zu Eck. Solche Entrepreneure sind einfach so unglaublich wichtig für das Ökosystem. Ich meine, dass Daniel Eck in der Seed-Runde von Helsing damals 100 Millionen an Kapital investiert hat. Und solche großen Tickets können sich die meisten Fonds in der Seed-Runde dann doch nicht leisten, weil sie Fondsrestriktionen haben und so weiter. Und solche Ankerinvestoren zu haben wie Daniel Eck sind dann einfach extrem wertvoll. Darüber hinaus haben solche Entrepreneure meist ein herausragendes Netzwerk und können dann über das Board, aber auch im Stillen so ein bisschen extrem viel Wert schaffen. Also man kann das aus meiner Sicht kaum überschätzen, wie wertvoll diese Entrepreneure sind, die ein Cash-Event hatten und die wieder in die Community zurückgehen und dann wieder breit streuen. Und die sind natürlich auch gewohnt, riskante Bets einzugehen.
Ja, genau. Und eben nicht nur in den Private Markets sehen wir mehr Hang zum Wagnis. Allgemein beobachten wir die Rückkehr zu einem höheren Risikoappetit. Ich schaue da zum Beispiel auch immer wieder auf den Bitcoin, der ist knapp 60% höher in diesem Jahr. Aber auch die Meme-Aktien wie GameStop, das ist ziemlich verrückt, was da im Moment abläuft. Aber auch der S&P 500 ist im Moment auf einem Allzeithoch. Maximilian, woher kommt plötzlich diese Euphorie?
Oh, das ist keine einfache Frage. Gut, dass ich hier mal einen Disclaimer habe, den ich immer ablesen soll, wenn so etwas kommt. Lass mich den kurz einschieben. Das, was Max und ich hier besprechen, ist keine Anlageberatung. Aktien und Kryptoassets können zum Totalverlust führen. Und Max und ich halten gegebenenfalls Aktien oder Anteile an den Firmen, die wir hier besprechen. Bitte kauft nur das, was ihr in der Tiefe versteht. Also, du hast absolut recht, wir haben Höchststände an den Börsen und zuerst einmal waren die letzten Earnings Reports in den USA verdammt gut und zwar in der Breite. Das waren nicht nur einige Big Tech Companies, die so tolle Ergebnisse geliefert haben. Also das gibt natürlich dann eine fundamentale Unterstützung. Und darüber hinaus haben sich sicherlich makroökonomische Ängste wie die Core Inflation, also die Inflation und Zinserhöhung nicht bewahrheitet. Und Investoren spekulieren darüber hinaus sogar über Rate Cuts. Also mit diesen Events gibt es so ein bisschen Rückenwind, hätte ich jetzt gesagt.
Und du darfst nicht vergessen, wie stark Big Tech, also Titel wie Microsoft, Nvidia, Amazon, Apple und so weiter und so fort sind. Und die haben natürlich die Indizes hochgezogen. Und hier sind Bewertungen seit längerem zum Teil fundamental entkoppelt. Nvidia ist eine Riesenwette auf die künstliche Intelligenz mit einem Price-Earning-Ratio von über 100. Zum Vergleich, Apple hat eine PE-Ratio aktuell von 29 und selbst das ist relativ hoch. Aber klar, auch ich würde nicht gegen Nvidia wetten im aktuellen Umfeld, denn sie produzieren im Moment die besten CPUs und GPUs, Chips für AI-Modelle.
Was ich hierzu noch spannend finde, ist, mir hat jüngst ein erfolgreicher Investor gesagt, dass ein vermeintlich breiter ETF wie der MSCI World, der eigentlich so unschuldig daherkommt, ein aktiver Momentum-Trade ist. Denn die Gewichtung von amerikanischen Tech-Unternehmen ist mittlerweile so hoch, dass man nicht wirklich die Diversifikation erzielt, die man vielleicht hinter diesen breiten ETFs vermuten würde. Also es ist eine aktive Wette, dass Big Tech jetzt weiterhin durch die Decke geht. Und ja, also ich persönlich finde es gut, ich möchte da gar nichts dagegen sagen, denn ich mag ein gewisses Risiko im Portfolio, weil dann steigt auch die Renditeerwartung und dort spielt eben im Moment die Musik. Aber das muss man natürlich wissen, wenn man sein Portfolio zurechtzurrt. Und vielleicht noch kurz zu Bitcoin. Bitcoin selbst hatte einige Events, die den Anstieg so richtig befeuert haben jetzt. Wichtig war sicherlich die Genehmigung der SEC, dass Bitcoin selbst über ETFs getradet werden darf. Denn damit können jetzt institutionelle Investoren plötzlich Bitcoin traden. Vorher war das schwer möglich. Max, investierst du jetzt in Bitcoin?
Ja, ich muss sagen, technisch gesehen könnte der Stand heute im Moment, also wir nehmen auf am Mittwoch, 5. Juni, eine gute Einstiegsmöglichkeit sein. Fundamental ist der Bitcoin extrem schwer zu lesen und ich lasse aktuell die Finger davon, was ich aber eventuell bereuen werde. Mein Grundsatz ist, dass ich mit VC schon genügend Risiken eingehe. Bei meinen privaten Investments versuche ich eher zu hedgen und in relativ sichere Anlagen zu investieren. Und da gehört der Bitcoin noch, Betonung auf noch, nicht dazu.
Okay, vielen Dank dafür. Ja, ich persönlich denke auch nicht, dass man bei diesen Kursen einsteigen sollte. Klar, wenn man Freude an dem Thema hat, viel Fantasie mitbringt, dann können sich sicherlich Szenarien entwickeln lassen, wo der Preis auch noch über 500.000 steigt. Aber ich persönlich sehe einfach bessere Opportunitäten im Markt. Und für unsere Profi-Investoren, die Sharpe-Ratio über die letzten Jahre bei Bitcoin ist für mich einfach zu tief, als dass es jetzt ein Investment rechtfertigen würde. Ja.
Könntest du bitte kurz das Sharpe-Ratio erläutern, Maximilian?
Ja, auf jeden Fall, gerne. Ich will jetzt nicht, dass es zu trocken wird, aber im Grunde ist die Sharpe-Ratio ein Maß für die Performance einer Investition im Vergleich zu einer risikofreien Anlage unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos. Also eigentlich die Performance über einen Geldmarktzins hinaus pro Risikoeinheit. Und das ist halt das Wichtige. Wenn du zwei Fonds hast, die du vergleichen möchtest, der eine hat 8% Returns und der andere hat 23%, dann bringt dich das nicht so richtig viel weiter, oder? Aber wenn du jetzt genau anschaust, okay, was machen die eigentlich, wie viel Risiko nehmen die, dann kann man das gewichten und dann kann man eigentlich auch erst das so richtig miteinander vergleichen. Und die Sharpe Ratio liefert das. Für die, die es genau wissen möchten, die Formel ist die Rendite minus den risikofreien Zins, den man am Geldmarkt kriegt, geteilt durch die Volatilität, was mathematisch die Standardabweichung ist. Und weil Bitcoin so volatil war, haben diese Super Returns die Volatilität nicht so richtig eingeholt, sodass die Sharpe Ratio lange Zeit deutlich unter 1 war. Und normalerweise möchtest du, also sicherlich muss die mal über 0 sein, aber normalerweise möchtest du, dass die Sharpe Ratio über 1 ist, am liebsten deutlich über 1. So viel dazu. Und ja, wir sehen diese Volatilität auch jetzt nicht nur bei Bitcoin, sondern du hattest es erwähnt, auch bei Meme-Stocks wie GameStop zum Beispiel.
Ja, GameStop ist wirklich absolut crazy. Der Standoff zwischen institutionellen Investoren, die die Aktie leer verkauft haben, und einer Horde von Retail-Anlegern, die sich in Reddit-Foren zusammenschließen, geht nun in die zweite Runde. Vorgestern hat der Held der Retail-Anleger, Keith Gill, ein Bild gepostet, dass er 116 Millionen wert an GameStop hält. Danach ist der Kurs von 20 auf über 40 US-Dollar gesprungen. Das ist ein völlig irrationales Verhalten, zumal die Fundamentaldaten von GameStop unfassbar schlecht sind. Die Firma steht seit Jahren kurz vor dem Konkurs und überlebt nur dank ein paar Fans. Wie kannst du dir das erklären, Maximilian?
Ja, wie kann ich mir das erklären? Also ich habe heute Morgen nochmal reingeschaut. Der Stake von dem Keith Gill kann jetzt mittlerweile mehrere hunderte Millionen wert sein, weil sich das jetzt über Nacht dann noch so stark entwickelt hat. Wie kann ich mir das erklären? Ja, Retail-Anleger, und ich zähle mich persönlich auch dazu, privat, neigen dazu, emotionale Bindungen mit ihren Investments aufzubauen. Profis passiert das übrigens auch, stelle ich immer wieder fest. Aber sobald man anfängt, dann Fakten auszublenden und emotional zu rechtfertigen, dann wird man am Aktienmarkt einfach gefressen, ehrlich gesagt. Und ich verstehe das. Man arbeitet sich eine These aus, man investiert das Kapital über längere Zeit und wünscht sich, dass sich diese These materialisiert. Plötzlich ist man bei minus 20% und hält einfach daran fest. Und das ist einfach ein Losing Trade. Ja. Und zu GameStop, meiner Meinung nach, werden hier extrem viele Menschen Geld verlieren. Und ja, das Aushängeschild mit dem Twitter-Handle Roaring Kitty wird vielleicht die 200-400 Millionen noch irgendwann cashen, aber dann kracht es auch in sich zusammen. Denn jetzt kommt's, die Fundamentaldaten sind einfach unfassbar schlecht von GameStop. Amazon hat die Firma schon längst gekillt. Niemand geht mehr in die Läden und kauft sich irgendwelche CDs, um Spiele zu spielen. Oder das lädst du dir runter, entweder auf Amazon, auf Plattformen wie bei Steam oder so etwas. Blizzard hat ihre eigenen Plattformen. Also jeder hat eigentlich seinen eigenen Online-Shop und du kaufst dir keine Computerspiele mehr im Laden, oder? Das heißt, das Geschäftsmodell ist eigentlich tot. Und die Price-Earnings-Ratio, die wir vorhin bei Nvidia angesprochen haben, die bei mit über 100 sehr hoch ist, die ist bei GameStop mittlerweile bei über 1000. Ich glaube, die hatten jetzt nur Verluste in den letzten Jahren und waren kurz vor Bankrott und letzten Endes hat die Community die gerettet, aber um welchen Preis, oder?
Ja, ich bin einverstanden mit deinen Ausführungen, aber die Trader haben natürlich viel Geld verdient, oder?
Ja, klar. Ja, gut. Um mit technischen Analysen langfristig Geld zu verdienen, musst du ein Vollprofi sein. Und denn man kämpft hier in einem Nullsummenspiel gegen milliardenschwere Hedgefonds, deren Supercomputer gegen dich traden, und zwar völlig emotionslos. Einer der besten technischen Trader ist Paul Tudor Jones, der limitiert seine Downside, aber rigoros bei 1% der Assets und geht nur Bets ein, die mindestens 5-mal rentieren. Ich kenne wenige private Anleger, die so rigoros handeln, oder? Und bei GameStop sind es genau die. Es sind ganz normale Leute, die das Geld für die Miete in eine quasi bankrotte Firma stecken. Und das ist einfach tragisch.
Ja, danke Maximilian. Lass uns weitergehen zu unseren Hörfragen. Stefanie aus Basel ist Gründerin eines SaaS-Startups, das die ersten Key Hires nach den Gründern vornehmen möchte nun. Und sie denkt jetzt über Optionpläne nach. Welche Arten der monetären Mitarbeiterincentivierung gibt es und was ist eure Empfehlung? Fragt sie. Liebe Stefanie, vielen Dank für deine Frage. Die Mitarbeiterincentivierung ist ein extrem wichtiges Thema, denn nur so kannst du das notwendige Talent, die Talente für deine Unternehmung gewinnen. Und in meiner Erfahrung ist das eine sehr wichtige Entscheidung, weil natürlich ist die Idee, die man hat, um ein Startup zu gründen, essentiell, aber viel wichtiger ist es eben, ein Top-Team zu haben, das dann diese Idee auch umsetzen kann. Kurz zu den Arten an Programmen. Ich sehe folgende drei Varianten. Einerseits die echten Aktien, die Mitarbeiteraktien, dann zweitens das Employee Option Pool und drittens dann die virtuellen Aktien oder auch genannt die Phantom Shares. Fangen wir mit den echten Aktien an. Eigentlich eignen sich diese nur für das Gründungsteam, denn Aktionäre haben natürlich sehr breite Mitspracherechte, die weit über die mitarbeitenden Mitspracherechte hinausgehen. Für einen Co-Founder könnte das aber in Frage kommen. Hier ganz, ganz wichtig, ein Hinweis. Jetzt angenommen, du startest die Firma und nach 3 Monaten kommt eine weitere Person dazu und ihr entscheidet gemeinsam, dass diese Person auch als Co-Founder aufgeführt werden soll. Steuerlich betrachtet gelten nur diejenigen Personen als Mitgründer, die im Gründungsdokument aufgeführt sind. Das heißt, das ist ein Fehler, der oft passiert und dieser Fehler, den stellt man dann fest beim Exit, dass eben die Steuerbehörden den Co-Founder, der 3 Monate später dazu gekommen ist, nicht als Mitgründer akzeptieren und dann der Kapitalgewinn nicht steuerbefreit ist. Und das ist dann eine sehr negative Überraschung, weil das kann sehr, sehr teuer sein. Klar hat man dann Geld bekommen und man ist dann vielleicht auch okay damit, wenn man einen Teil weggibt. Dieser Teil kann aber natürlich sehr hoch sein. Das heißt, unbedingt ein Tax-Ruling machen. Also man muss dann begründen, weshalb diese Person, die später dazugekommen ist, auch ein Co-Founder ist. Und die Steuerbehörden geben dann den Stempel und akzeptieren quasi im Rahmen dieses Rulings, dass diese Person eben auch Mitgründer ist und demzufolge vom steuerfreien Kapitalgewinn beim Exit profitieren kann. Long story short, Mitarbeiteraktien sicherlich eine probates Mittel, aber hat eben auch gewisse Nachteile. Ein gewichtiger Nachteil von echten Aktien ist auch, wenn die Person, die diese Aktien hält, die Firma verlässt. Man unterscheidet hier zwischen Good Leaver und Bad Leaver. Good Leaver heißt, der Person wird gekündigt. Bad Leaver ist, die Person kündigt selber. Bei letzterem ist es häufig so, dass man dort dann zum Nominalwert die Aktien zurücknehmen kann. Beim Good Leaver ist es ein bisschen anders. Dort muss man dann unterscheiden zwischen gewässerten und nicht gewässerten Aktien. Bisschen kompliziert. Gewässerte Aktien, das bedeutet, das sind diese Aktien, die man bekommt. Also häufig ist es so, wenn du dann ein Aktienpaket zugesprochen bekommst, hast du ein Jahr Cliff, sagt man dem. Das heißt, im ersten Jahr werden dir dann gar keine Aktien zugewiesen und nach einem Jahr beginnt eben das Vesting. Das heißt, du hast dann Anspruch auf die Aktien. Diese Vesting Period ist meistens zwischen 3 und 6 Jahre, also eher 3 in jüngster Zeit als 6. Aber es geht eine gewisse Zeit, bis man die Aktien dann wirklich auch behalten kann. Die vesten dann zum Teil monatlich, zum Teil quartalsweise. Und das heißt, bottom line, ich glaube, die Nachteile aus Gründersicht überwiegen bei den mitarbeitenden Aktien. Also ich würde wahrscheinlich dann eher auf die anderen Optionen gehen. Bei den anderen Möglichkeiten sind zum einen die Mitarbeiteroptionen. Das ist die eine Möglichkeit. Das heißt, man gibt den Mitarbeitenden Optionen, die dann entsprechend vesten. Vest noch hier wie das Vesting, genau das gleiche Prinzip wie bei den Aktien. Man bekommt die Optionen zugeteilt und die vesten dann nach ein paar Monaten, Jahren, wie auch immer die Vereinbarung ist. Und am Schluss hat man dann alle Optionen im Besitz. Und die Option, die konvertiert dann bei einem entsprechenden Event. Sehr häufig ist das zum Beispiel der Liquidity Event, also der Exit zum Schluss. Das heißt, dann bekommen dann entsprechend die Mitarbeitenden die Aktien. Man kann die Option auch so ausgestalten, dass beim Vesting die Aktien zugeteilt werden. Da gibt es unterschiedliche Formen, wie man das gestaltet. Ich glaube, Vorteil bei den Optionen ist natürlich schon der, dass die Mitarbeitenden dann nicht auf dem Cap-Table sind, weil sie nur Optionen haben und keine Aktien. Das ist sicherlich mal ein Vorteil. Dann auch bei einem Bad- und Good-Leaver-Event ist das unkomplizierter, die Leute, die eben die Firma verlassen, zu entbinden von den Pflichten und Rechten. Also es geht einfach dann schneller. Und es ist aber natürlich schon auch auf der anderen Seite steuerlich weniger interessant. Bei den Mitarbeiteraktien gibt es mehr Spielraum für die Personen, die die Aktien halten, das steueroptimiert zu machen. Bei den Optionen ist man dann sehr schnell im Einkommen, in der Einkommensteuer drin. Und deshalb ist das sicherlich ein Nachteil. Und zwar nicht nur, man vergisst da immer häufig etwas, wenn man über die Steuern spricht, das muss ich hier klar anmerken, nicht nur natürlich für die Person, die die Option dann hält und versteuern muss, sondern auch für die Firma, weil das ist dann als Einkommen deklariert, was wiederum bedeutet, dass die Firma auf diesem Einkommen Sozialleistungen abzugeben hat. Und jetzt vielleicht kurz Exkurs. Stellen wir uns vor, deine Firma Maximilian wird verkauft. Du hast jetzt ganz viele Leute bei dir, die haben solche ESOPs, solche Optionen, die sind voll gewestet, die werden dann konvertiert in Aktien. Das heißt, die Leute bekommen dann zum Exit-Zeitpunkt einen großen Teil an einem Exit-Erlös und das wird dann wie ein Bonus versteuert, was dann wiederum bedeutet, wie schon erwähnt, dass auf die Firma Sozialleistungen zukommen und diese dann auch erhoben werden. Jetzt, was würdest du machen als Käuferin der Firma? Du würdest dann natürlich ganz einfach diesen Betrag vom Verkaufspreis subtrahieren und das ist dann natürlich auch nicht unbedingt spannend. Insofern muss man das einfach immer berücksichtigen. ESOP, wie dann eben auch die Phantom Stock, zu denen wir jetzt gerade gleich kommen, das ist steuerlich nicht sehr spannend für die Mitarbeitenden, wie auch natürlich für die Firma, gibt es einfach gewisse Konsequenzen. Aber es hat auch Vorteile, wenn ich jetzt last but not least zum Virtual Option Plan oder Phantom Option Plan komme. Dort ist es wirklich ein reiner Bonus. Das heißt, bei einem Event X oder Y, den muss man klar festlegen, wird dann etwas ausbezahlt. Das heißt, man hält dann eigentlich als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter Phantomaktien oder virtuelle Aktien. Das heißt, man erscheint nicht nirgends in einem Cap Table. Aber es ist natürlich klar, dass vom Verkaufspreis, den man lösen kann, ein Teil an diese Personen geht. Hier die große Frage, die sich immer stellt, ist Waterfall, an welcher Stelle kommen die Phantom Stockholder? Kommen die ganz am Anfang? Kommen die zum Schluss? Ja, hier würde ich als Mitarbeiter natürlich genau hinschauen, weil das ist sehr entscheidend. Wenn sie wie Common Shares, also Stammaktien, normale Stammaktien behandelt werden, dann werden die Phantom Stockholder vielleicht gar nichts bekommen. Deshalb lohnt es sich schon, da genau hinzuschauen und eventuell in die Verhandlung einzutreten, dass man die Phantom Stockholder ein bisschen besser stellt, zum Beispiel als die Common Shareholder. Aber das ist dann alles eine Frage der Diskussion. Auch hier das Gleiche. Es wird besteuert auf der Seite der Phantom Stockholder und es entstehen Sozialleistungen auf der Seite der Firma mit je nachdem gerade im Exit-Event schwerwiegenden Konsequenzen steuerlicher Natur. Das zusammengefasst, um was es geht. Mir ist klar, ich habe nicht den ganzen Themenkomplex hier abbilden können. Es ist unglaublich interessant und wenn ihr mal in der Situation seid und ihr euch fragt, was soll ich machen, könnt ihr euch sehr gerne an uns wenden. Wir haben da viel Erfahrung bei solchen Themen, aber zumindest würde ich auf jeden Fall eure Anwältin, euren Anwalt kontaktieren, weil hier ist eine enge Begleitung, eine enge juristische Begleitung essentiell.
Danke, Max. Kommen wir doch zur zweiten Frage. Peter aus München möchte ein Modestartup gründen, das recycelte Textilien nutzt. Er hat ein starkes Designverständnis, aber wenig IT-Software und Know-how, wie das geht. Nun sucht er einen Mitgründer oder eine Mitgründerin. Wie kann er die Suche systematisch angehen und auf was muss er achten? Ja, erst einmal herzlichen Dank, Peter, und Grüße nach München. Den oder die richtige Mitgründerin zu finden, ist ja wirklich gleichermaßen wichtig und schwer, wie auch entscheidend für den Erfolg des Ventures aus meiner Sicht. Daher verstehe ich die Situation wirklich sehr gut. Ich persönlich würde folgendermaßen vorgehen. Ich würde erstmal mit einer Eigenbetrachtung beginnen. Ich würde meine eigenen Persönlichkeitsmerkmale, meinen Charakter, meine Arbeitsweise, Stärken und Entwicklungsfelder mappen und ein Profil erschaffen. Und wenn du das für dich gemacht hast, dann wird dir wahrscheinlich auch klarer, was für ein Profil als Mitgründerin und darüber hinaus Profile als Mitarbeiter das Puzzle vervollständigen und die Chance auf den Erfolg erhöhen. Die Profile müssen jetzt nicht 100% nur komplementär sein. Zum Beispiel ein Mode-Textilverständnis ist sicherlich bei allen hilfreich und ähnliche Arbeitsweisen meist auch. Aber wenn du ein Big-Picture-Typ bist, dann brauchst du Teammitglieder, die dir durch gut strukturierte tägliche Detailarbeit den Rücken frei halten. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, es gehört sicherlich eine Prise Glück dazu, wie fast überall, den oder die richtige Mitgründerin zu finden. Mein Tipp ist hier sicherlich, das aber zu forcieren und sich über Accelerators oder Acceleratoren zu informieren, die Ideen in sogenannten Batches mit vielen Teilnehmern weiterschmieden. Oft gibt es hier Pivots und Teams schließen sich dann auch zusammen. Das habe ich schon oft erlebt. Auch bieten große Events, wie zum Beispiel der Start Summit in St. Gallen, sogenannte Co-Founder Speed Datings an. Da lernt man auch extrem viele Leute kennen. Geh doch nochmal mit dem Feinkamm durch dein Netzwerk aus Schulen, Universitäten, Praktikantenjobs, Extracurricular Activities. Meist ergibt sich bei genauerem Hinsehen etwas. Was meinst du, Max?
Ja, absolut. Ich würde sicherlich auch einen Aufruf über die sozialen Netzwerke, namentlich LinkedIn, machen. Zudem würde ich mein persönliches Netzwerk aktivieren. Von dort kommen meistens die besten Vorschläge. Bevor wir zu den Transaktionen kommen, eine unvorbereitete Frage für dich, Maximilian. Und zwar, was denkst du, wie viel Nvidia Hardware bestellt Tesla pro Jahr? Also in US-Dollar.
Oh, das ist eine gute Frage. Lass mal kurz drüber nachdenken. Die Nvidia-Chips sind die begehrtesten, also die GPU-Chipsets, oder? Weil sie auch mit am qualitativ hochwertigsten sind in der Massenproduktion. Und es ist ein wahres Bottleneck. Tesla möchte jetzt Elon Musk möchte seine eigene xAI-Plattform aufbauen mit Gronkh. Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, es liegt in der Milliardenhöhe, ehrlich gesagt. 2-3 Milliarden.
Du bist super. Es sind zwischen 3 und 4 Milliarden sind's, genau.
Okay.
Und das ist schon verrückt, weil ich habe festgestellt in den letzten Talks von dem CEO und Gründer von Nvidia, dass er so nett ist plötzlich zu Elon Musk. Aber auch andere, wie zum Beispiel Jamie Dimon von JP Morgan, der plötzlich Frieden schließt mit Elon Musk, ist schon noch interessant, weil die sehen plötzlich, wie wichtig Elon Musk wird für ihr Geschäft.
Ja.
Und gerade der CEO von Nvidia hat dann komplett plötzlich die Aussagen geändert. In den letzten Monaten ist mir das aufgefallen. Er ist sehr oft aufgetreten, hat den Erfolg von Nvidia erklärt. Das war ja hochspannend. Und wenn man die Entwicklung von Nvidia anschaut, ist ja verrückt. Aber wenn man jetzt überlegt, nur Tesla alleine bestellt für 4 Milliarden US-Dollar Chips. Also das Potenzial für Nvidia ist wahrscheinlich noch lange nicht ausgeschöpft. Ich tue mich zwar schwer, noch zu investieren jetzt, aber das ist schon eine crazy Story. Heute wurde ja bekannt, dass Nvidia Apple als zweitwertvollste Firma der Welt abgelöst hat.
Ja, auf jeden Fall. Und ehrlich gesagt, ist immer schwierig mit Stock-Prognosen oder Aktienprognosen, aber Nvidia hat ja bekannt gegeben, dass sie den Stock-Split machen, oder? Der wird jetzt durchgeführt. 1:10, das heißt, die Aktie ist dann wieder 130 Stutz oder so etwas wert, da werden die Leute dann nochmal richtig nachkaufen, weil gerade wenn Aktien oder Titel dann teurer sind und über die Tausender Marke gehen, investieren Retail-Anleger meistens weniger. Und ich glaube, dass da werden sie sich nochmal drauf stürzen. Das heißt, der Kurs, obwohl er schon so hoch ist, kann sicherlich nochmal 20-30% machen. Alleine nur deshalb, ja. Und ich hatte vielleicht, gut 2 Milliarden, da war ich ein bisschen tief. Du hast gesagt, die kaufen für etwa 4 ein. Ich hatte einen unfairen Vorteil bei der Frage, weil ich mal gelesen hatte, dass diese GPUs für, 30, 40, 50.000 pro Stück weggehen teilweise. Und wenn man sich dann das Volumen überlegt, wie Tesla jetzt investieren möchte, dann kommt man auf 1 Milliardensumme, ja. Aber sehr spannend. Wir werden sehen, wie es weitergeht, ja. Und vielleicht als letzten Satz, Elon Musk möchtest du wirklich nicht als Feind haben. Man kann von ihm halten, was man möchte, aber er ist immer noch werttreibend und wenn er Nvidia supportet, dann macht das auch einen Teil der Story aus, ja.
Wenn man das beobachtet, was der alles rauslässt und kommentiert, ich meine, jeder andere Mensch wäre schon lange weg vom Fenster, ich meine. Und hier hat man jetzt langsam zu viel Respekt. Sehr gut, kommen wir zu den Transaktionen der vergangenen 4 Wochen. In unserem AI-Cluster hat sich ja so einiges getan.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind sowieso schon bei dem Thema. Und ja, ich habe mir einige Transaktionen aufgeschrieben. Auf meiner Liste stehen CoreWeave, PolyAI, ScaleAI, DeepL. Wir sollten über Helsing und Age sprechen, Anduril und ein Microsoft-Investment in schwedische Cloud-Datencenter. Aber bevor das jetzt zu breit wird, fangen wir doch einfach mit CoreWeave an.
Ja, genau. CoreWeave ist ein bereits mit 19 Milliarden USD bewertetes Startup, das über das Angebot von GPUs eine zentrale Infrastrukturkomponente für AI-Modelle zur Verfügung stellt. Zuerst hatten Quartoo und Fidelity rund 1,1 Milliarden USD an Equity investiert und dann haben Blackstone, Magnetar und Quartoo der Firma nochmals 7,5 Milliarden US-Dollar an Fremdkapital zur Verfügung gestellt.
Ja, wenn ich mich recht erinnern kann, dann war CoreWeave anfangs 2024 noch mit 7 Milliarden US-Dollar bewertet. Das heißt, hier hat sich der Wert ja fast verdreifacht. Diese News, und das ist natürlich ein beträchtlicher Anstieg innerhalb so kurzer Zeit. Die News hast du aber noch nicht gehört. CoreWeave hat jetzt bekannt gegeben, dass sie bereits 2025 an die Börse wollen, was ein unendlich kurzer Zeitraum eigentlich ist für ein noch so junges AI-Unternehmen. Aber es zeigt sich einmal mehr, dass die künstliche Intelligenz hier eine echte Sonderrolle genießt. Und ich bin sehr gespannt auf den ersten AI-Börsengang.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es gibt einfach unglaublich viele AI-Startups und nur die wenigsten werden einen Exit oder sogar einen IPO schaffen. Man spricht aktuell immer davon, dass der AI-Venture-Markt explodiert. Dies mag wertmäßig korrekt sein, mengenmäßig bin ich mir da nicht so sicher. In anderen Worten haben wir es mit einem klassischen Pareto-Prinzip zu tun. 20% der Firmen generieren 80% der Werte oder sogar noch viel extremer.
Ja, absolut. Gegen CoreWeaves Runde war die 50 Millionen Series C-Runde von PolyAI ein bisschen kleiner. PolyAI entwickelt einen KI-Sprachbot, der mit Kunden von Weltkonzernen telefonieren wird. Zu den ersten Kunden gehören unter anderem FedEx und UniCredit und noch einige weitere namhafte. PolyAI hat Top-VCs mit an Bord, darunter Hedo Sophia, die sind ja sehr verschwiegen, kennst du vielleicht. N-Ventures, der Venture-Arm von Nvidia, Kosla Ventures, Point72 und noch viele mehr. Max, AI-Sprachbots, wie siehst du das Potenzial und ja, was passiert mit den ganzen Callcentern auf dieser Welt?
Ja, ich muss dir leider sagen, die Callcenter werden mit ziemlicher Sicherheit zum großen Teil verschwinden. AI-Sprachbots sind günstiger, effizienter und sind 24/7 verfügbar. Ich habe ChatGPT gefragt, wie sie das Potenzial der Jobverluste einschätzt und ChatGPT schreibt mir, ich zitiere, eine der größten Befürchtungen ist, dass AI-Bots menschliche Arbeitskräfte in Callcentern ersetzen können, was zu Jobverlusten führen kann. Es ist jedoch auch möglich, dass sich die Rollen von Callcenter-Mitarbeitern verändern, indem sie komplexere und weniger routinemäßige Aufgaben übernehmen, die eine menschliche Interaktion erfordern. Fairpoint. Relevant ist jedoch auch, dass die Anzahl an Mitarbeitern, die den Job verlieren werden, nach meinem Dafürhalten über 80% sein werden. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Also ChatGPT gibt da eine sehr, sehr spannende Antwort, finde ich. Sehr ausgewogen, aber bottomline wird es so sein, dass ich nicht glaube, dass es in ein paar Jahren Callcenter noch geben wird.
Also ich bin völlig deiner Meinung, Max. Ich denke, dass wir unterschätzen extremst, wie die AI nachhaltig die Geschäftsmodelle und Jobs verändern wird letzten Endes. Es wird in den nächsten 5 Jahren keine Callcenter mehr geben. All diese Jobs aus meiner Sicht werden verloren gehen und Angestellte und Mitarbeiter in Callcentern müssen sich überlegen, was sie in 5 Jahren machen werden, weil das wird es einfach nicht mehr geben. Klar, ChatGPT sagt, okay, vielleicht gibt es dann noch Aufgaben, die noch eine Human Interaction benötigen, die anspruchsvoller sind und so weiter. Aber die Rechenkapazität von der künstlichen Intelligenz verdoppelt sich alle 100 Tage, das ist exponentiell. Das heißt, jede Interaktion wird später durch die künstliche Intelligenz gemacht werden, weil es einfach unendlich skalierbar ist mit Datencentern, oder? Und ich meine, wir müssen jetzt nicht in eine ethische Diskussion ausbrechen, aber die große Frage ist, wie ist der Staat darauf vorbereitet auch und welche Regularien gibt es, welche Möglichkeiten gibt es für Mitarbeiter in diesen Centern? Sam Altman sagt, wir brauchen ein Modell wie das Universal Basic Income, das allen Menschen etwas zahlt und dann ist das Einkommen quasi gesichert. Ich glaube, ganz so einfach geht's nicht, oder? Und deswegen, du spürst, ich bin ein bisschen innerviert. Ich glaube, man macht es sich sehr, sehr einfach, wenn man Tech-CEO ist und sagt, das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich glaube, wir müssen als Gesellschaft sehen, wie wir unsere Abläufe und unser Miteinander so aufbauen, dass eine Koexistenz mit der künstlichen Intelligenz möglich ist letzten Endes.
Couldn't agree more. Absolut. Kommen wir zu Scale AI. Diese haben unter der Leitung des VCs Accel und mit Beteiligung der Tech-Giganten Nvidia und Amazon rund 1 Milliarde US-Dollar eingesammelt, bei einer Bewertung von 14 Milliarden. Was macht Scale AI?
Ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass Scale AI 2016 gegründet wurde und im Grunde große Mengen an beschrifteten Daten, also gelabelten Daten, die für das Training von anspruchsvollen Tools wie ChatGPT von OpenAI von zentraler Bedeutung sind, zur Verfügung stellt. Im Grunde ermöglicht das sogenannte Data Labeling überhaupt auch das Training der Tools, der Foundational Models und ist somit ein extrem wichtiger Bestandteil. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden, darunter eben Microsoft, Morgan Stanley und weitere KI-Firmen wie OpenAI oder Cohere bei der Erstellung und dann auch Verfeinerung von diesen Datensätzen.
Mhm. Ich habe das Gefühl, Nvidia ist in jeden dritten AI-Deal investiert.
Ja, das ist ein guter Punkt, das scheint mir auch so. Ich meine, Nvidia hat sowieso schon quasi ein Monopol auf die besten Chipsätze, da haben wir schon drüber gesprochen. Ihre Software-Suite ist seit 15 Jahren das Nonplusultra und jetzt layern sie noch die Investments darüber. Die machen das schon sehr, sehr gut, haben natürlich auch aktuell massivst Cash, um das zu investieren.
Ja, also der Ansatz, vermehrt Anteile an Unternehmen, die wichtig sind für die Infrastruktur der künstlichen Intelligenz, also wie mit CoreWeave als Cloud-Provider für Rechenkompetenz oder mit Scale AI im Data Labeling, ist natürlich wirklich smart. Der Einfluss von Nvidia ist mittlerweile schwer zu überschätzen.
Apropos Infrastruktur. Ich habe gestern gelesen, dass Microsoft, das ist der andere sogenannte Elefant im Raum, oder wie sagt man, weil die sind überall investiert, dass Microsoft rund 3 Milliarden US-Dollar in schwedische Datencenter investiert. Hier sollen wohl mit Nvidia, AMD und eigenen Chips rund 250.000 Angestellten neue Rechenzentren aufgebaut werden. Warum Schweden, Max? Was meinst du?
Ja, ich glaube, Schweden ist ein sehr gutes Beispiel von einem Land, das sich eben komparative Vorteile erarbeitet hat. Subventionen werden sehr gezielt ausgeschöpft. Die Standorte sind hochtechnologisiert. Das ist, also wenn man dort ist, staunt man, wie viel Tech die diversen Standorte haben. Zum Teil auch differenzierend. Also es gibt Cluster und die haben alle gewisse eben komparative Vorteile, nicht nur zwischen Schweden und dem Ausland, sondern auch innerhalb von Schweden. Und last but not least, es gibt viele erneuerbare Energie, die verfügbar und vorhanden ist. Und das macht das Land eben zu einem sehr spannenden Pflaster für solche Geschäftsmodelle.
Ja, ich gebe dir recht, das Thema Energie ist sicherlich extrem wichtig, gerade bei den größeren Modellen. Ich habe gelesen, dass Prognosen sagen, wir werden wahrscheinlich nukleare Kraftwerke bauen, um nur ein Large Language Model zu powern zu können, einfach weil die Rechenkapazität so enorm ist. Wie gesagt, ich sage es gerne noch zweimal, ich finde es extrem wichtig. Die Rechenkraft der künstlichen Intelligenz verdoppelt sich alle 100 Tage aktuell. Damit geht natürlich dann auch der Energiekonsum hoch. Der wächst jährlich mit etwa 30%. Und ja, für mich ist das auch wieder so ein Thema, neben dem, was wir vorhin besprochen haben, wie gehen wir mit den steigenden Anforderungen an die Gesellschaft, an auch die Erde letzten Endes, dann um, oder? Und ja, spannendes Thema. Ich denke, das sollten wir nochmal tiefer besprechen.
Let's move on. Das in Paris ansässige KI Startup H, das früher unter dem Namen Holistic bekannt war, hat eine Seed-Runde in der Höhe von 220 Millionen Dollar von VCs wie Accel und den Firmen Amazon und UiPath eingesammelt. Was wissen wir über H, Maximilian?
Ja, H entwickelt fundamentale Modelle wie auch OpenAI, die Pariser Firma Mistral oder die deutsche Firma Aleph Alpha. Das Unternehmen wurde von Ex-Google DeepMind-Wissenschaftlern gegründet und das Kapital wird für die Rechenleistung verwendet, die es dann benötigt, um AI-Modelle zu erstellen, die kompetitiv sein sollen. Der Spin an ihrem Modell ist nun, dass es Aufgaben in Unteraufgaben herunterbrechen kann und diese dann nacheinander abarbeiten kann, anstatt nur mit einem Prompt zu lösen. Dadurch soll die Zusammenarbeit mit den Usern viel besser klappen als jetzt beim ChatGPT zum Beispiel.
Wir haben jetzt ja das ganze Thema KI, kann man dann ja unterteilen in diverse Unterkategorien. Wie siehst du den Markt? Denkst du, es gibt dann für jeden Markt einen Winner takes it all? Oder gibt es da diverse Oligopole oder sogar Märkte, wo es viele mögliche Modelle gibt, die koexistieren? Was ist hier deine Prognose?
Ja, das ist eine gute Frage, Max. Ich glaube, dass wir müssen uns im Zeitablauf so ein bisschen anschauen, in welcher Phase wir uns aktuell befinden und was in den nächsten Jahren passieren wird, um darauf eine Antwort zu finden. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in dieser Acceleration-Phase. OpenAI forscht seit 2014 ungefähr. Das heißt, da ist relativ viel Forschungsarbeit geschehen. Jetzt haben sie die Modelle live geschaltet, die ersten. ChatGPT 3 und 3,5 war noch ja rudimentär. Jetzt ist das Vierer-Modell draußen. Das ist schon ein größerer Sprung. Aber die Modelle sind extrem überzeugend und das ist eine großartige Technologie. Aber was die Firmen jetzt machen ist, wie gesagt, sind in der Acceleration-Phase. Die versuchen so schnell es geht in Richtung AGI, also wirklich extrem fähige künstliche Intelligenzmodelle zu gehen, die einem Menschen in nichts mehr nachstehen. Das ist die nicht nur Billion, sondern Trillion-Dollar-Idee, oder? Und da rennen sie jetzt alle hinterher. Deswegen auch die riesen Fundings für die Modelle. Ich glaube, dass der Weg dahin ist sehr lang und steinig. Und ja, die ersten Modelle überzeugen, aber bis wir die AGI haben, können es noch 10, 15 Jahre vergehen, oder? Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich eher in diese Execution-Phase kommen, nach der Acceleration-Phase. Die Modelle gibt es und jetzt ist die Frage, wie machen wir sie schlauer? Das ist ein Engineering-Problem, nicht mehr ein Forschungsproblem letzten Endes, oder? Und ich glaube, in dieser Phase wird relativ viel dann auch ausgesiebt. Aktuell sprießen die AI-Unternehmen und auch die Foundational Models auf dem Base-Layer noch aus dem Boden. Ich glaube, das wird ein bisschen maturen in den nächsten Jahren. Und meine Prognose ist, dass es pro Kategorie, wie du gesagt hast, jeweils ein großes Modell geben wird. Beispielsweise im Anwaltsbereich wird es vielleicht eins, maximal zwei wirklich Top-Modelle geben, die letzten Endes so gut sind und besser sind als alle anderen, dass sie sich durchsetzen, oder? Im Medizinbereich wird es vielleicht noch ein bisschen differenzierter sein. Radiologie, in Anführungszeichen AIs, die Krebs erkennen können, mit einer wesentlich besseren Rate als menschliche Radiologen gibt es schon. Ich glaube, dass für all diese Bereiche werden sich ein, zwei Modelle herausarbeiten. Man muss nämlich wissen, das ist extrem kostspielig, so ein Modell zu trainieren. Da werden Milliarden an Dollar für Energie, für Rechenleistung, GPUs und für die Datensets ausgegeben. Und den Schnauf, wie soll ich sagen, die Modelle über diese Acceleration Phase hinaus weiter zu trainieren, um diese Marginal Gains dann hinzubekommen. Ich glaube, das werden einfach nicht viele Firmen machen. Was denkst du denn, Max?
Ja, ist ja das sehr ähnlich. Aber wenn deine Hypothese stimmt oder wenn unsere Hypothese korrekt ist, muss ich sofort aufhören, in KI-Startups zu investieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Winner bei so vielen Ventures, dass ich da investieren kann, dass ich den Winner sehe, das ist ja extrem klein. Das war eigentlich der Ursprung meiner Frage. Ist es überhaupt realistisch, dass ein Investor, sag ich mal, aus der Schweiz in die KI-Startups investiert, die dann am Schluss eben ganz oben stehen? Weil es gibt nichts anderes als ganz oben. Entweder bist du ganz oben oder nirgends, oder? Und das ist ja genau das, was das Ganze, ja, das Ganze so schwierig macht, oder? Und deshalb, ja, also ich bin da auch sehr gespannt, wie das weitergeht und bin auch deiner Meinung. Es wird eine Winner-Struktur geben in jeder Kategorie, eine bis zwei Firmen. Und das ist tough für Investoren, da in die richtigen Cases und Targets zu investieren.
Ja, ja, bin ich bei dir. Ich denke, dass die VCs, die in AI-Unternehmen investiert haben, aus der Schweiz jetzt heraus, die werden auch nicht alle in einem extrem konzentrierten Portfolio nur in ein, zwei AI-Firmen investieren, einfach weil das Risiko ist extrem hoch. Ich glaube schon, dass wenn jetzt beispielsweise Mistral, die sind relativ weit schon, die haben sehr, sehr viel Funding aufgenommen, können es noch nicht so aus meiner Sicht mit OpenAI competen, aber es ist auch politisch wichtig, ein europäisches Foundation Model zu haben. Aber sagen wir mal, das funktioniert nicht, dann wäre das sicherlich auch ein Überkantennahmekandidat später mal und so könnten Investoren auch zu einem Exit kommen letzten Endes, oder? Also ich glaube nicht, dass AI-Investments ausgeschlossen werden sollten für VCs, auch wenn sie nicht in den Top 3 sind letzten Endes. Einfach weil jetzt in dieser Phase, in der wir uns befinden, ist einfach wirklich fast noch grüne Wiese. Nicht ganz, aber man kann sich noch so viele verschiedene Nischen rauskarven letzten Endes, dass noch relativ viel möglich ist, ja. Und VCs lieben es, Wetten einzugehen für Technologien, die noch ein bisschen Moonshots sind und auch die unlikely cases, oder?
Ja, der Punkt ist, du kannst ja die Hypothese vertreten, früh zu investieren, dann dabei zu sein, dann ein Secondary zu machen. Das sieht man ja sehr oft. Also dann die VCs, die früh dabei sind, verkaufen dann bei einer späteren Finanzierungsrunde ihren Anteil an einen anderen VC oder PE. Und das heißt, man muss ja nicht immer bis zum Schluss durchhalten, weil der Schluss kommt dann vielleicht irgendwann, sondern man hat ganz bewusst oder man verfolgt ganz bewusst die Strategie, also früh zu investieren, vielleicht Post-Seed, Pre-Series A und dann zu sagen, bei der Series B verkauft man 50% der Anteile und gibt das Geld, das man eingesammelt hat, das gibt man weiter an die LPs und kann so einerseits natürlich die Hurdle reduzieren und auch den IRR pushen. Also insofern hat das schon auch, kann das Vorteile haben, dass man eben dann nicht bis zum bitteren Ende mit dabei sein muss. Gehen wir vielleicht weiter und zwar mit DeepL. Das Übersetzungs- und Sprachstartup hat in einer von Index Ventures angeführten Runde 300 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 2 Milliarden aufgenommen. An der Runde beteiligten sich auch Iconic Growth, Teachers Venture Growth, IVP, Atomico und WAL.
Und das ist genau das, was du gesagt hast. DeepL will der Category Leader werden im Bereich Übersetzung. Und nach eigenen Angaben haben sie mehr als 100.000 Geschäftskunden bereits und sind nebenbei eine der meistgenutzten Plattformen für private Nutzer. Ich denke, wir kennen es eher als private Nutzer. Aber gerade der Geschäftskundenbereich ist natürlich sehr wichtig. Die große Frage stellt sich für mich jetzt einfach, wenn ja OpenAIs ChatGPT so gut ist, dass er einfach mit übersetzt, was macht man dann? Ich glaube, dass die Gefahr besteht letzten Endes darin, dass wenn man innerhalb einer Plattform ist als Nutzer und die Tools dann letzten Endes so gut werden innerhalb dieser Plattform, dass man gar nicht aus dieser Plattform herausgehen muss. Das sieht man bei Google zum Beispiel. Google ist als Suchmaschine gestartet. Jetzt haben wir das Google-Konto mit Gmail, dem Calendar, Maps und allem integriert. Und wenn OpenAI jetzt sagt, hey, wir haben auch Geschäftskunden und wir möchten eigentlich nicht, dass du aus unserem Programm raustappst, um auf DeepL zu gehen, warum übersetzen wir nicht einfach mit für dich? Und selbst wenn dann die Qualität nicht dieselbe sein sollte, was eigentlich auch eher Computational Power Problem ist und ein Dataset Problem, was lösbar ist, kann es trotzdem sein, dass DeepL dann ihre Ambition als Category Leader nicht durchsetzen kann. Das jetzt vielleicht nur mal als Statement. Was denkst du, Max?
Das ist eine schwierige Frage. Also quasi wird sich der Spezialist durchsetzen oder diejenige Firma, die komplementär die Dienstleistung miteinander vernetzen kann. Und also eigentlich ein Ökosystem und Google ist ja eigentlich nichts anderes als ein Ökosystem. Apple ist auch ein Ökosystem. Ökosysteme, die sich durchgesetzt haben. Trotzdem gibt es immer wieder vereinzelt Firmen, die sich eben nicht haben verdrängen lassen. Zum Beispiel Twint in der Schweiz. Absolute Daseinsberechtigung. Obwohl es Apple Pay gibt und es sehr viele Gründe gibt, dass die Schweizerinnen und Schweizer auf Apple Pay umsteigen, hat es nicht statt. Oder nur im beschränkten Maße stattgefunden. Also das ist schon, also ich glaube schon, dass auch hier Ökosysteme, WeChat ist ein ganz bekanntes Ökosystem und auch um OpenAI herum ein Ökosystem entstehen kann. Ich glaube, das ist auch ein Szenario, mit dem müssen wir rechnen, das wird passieren. Dennoch bin ich der Meinung, dass es, wenn du als Spezialist, und DeepL bezeichne ich heute als auch einen Spezialist, der einen sehr guten Job macht, wenn du halt wirklich besser bist als das Ökosystem mit deiner Dienstleistung, werden viele Menschen ausweichen auf diese Dienstleistung. Und deshalb können wir gespannt sein, wie es da weitergeht. Ja. Aber finde ich ein guter Punkt, den müssen wir unbedingt im Auge behalten.
Gut, gehen wir weiter. Vielen Dank, Max. Gehen wir zum Defense AI. Dort sind aktuell zwei Firmen in aller Munde. Die Münchner Firma Helsing ist im Gespräch, eine über 400 Millionen US-Dollar-Runde bei einer Bewertung von satten 4 Milliarden durchzuführen. Angeführt von General Catalyst. Die sind in Schlagzeilen gewesen, weil sie den deutschen VC La Familia gekauft haben und sind eine Silicon Valley-Größe. Die zweite Defense-Firma im AI ist die amerikanische Firma Anduril, dessen autonome Waffensysteme bereits von dem amerikanischen Militär genutzt werden. Und diese sind in Gesprächen, rund 1,5 Milliarden bei einer Bewertung von 12 Milliarden aufzunehmen. Also wir haben hier zwei relativ heiße Deals, die aktuell ja in der Finalisierungsphase sind. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da passiert.
Ja, beide Unternehmen haben unterschiedliche Ansätze, aber dieselben Grundlagen. Denn Kernstück ist die eigens entwickelte KI-gestützte Software. Helsing liefert zwar auch die Software für europäische Kampfjets und ist aktuell in der Ukraine aktiv, aber baut keine Waffenhardware. Anduril dagegen produziert eigene Drohnen und Waffensysteme.
Ich habe jüngst ein Video gesehen auf YouTube, das ist eigentlich sehr öffentlich von Anduril. Und zwar ist da der CEO und Gründer Paul Malachy, der auch Metas VR-Brille Oculus gegründet hat. Also Oculus wurde übernommen von Meta. Und die haben wahnsinnig interessante Videos zu ihren Waffensystemen. Die sind sehr, sehr kommunikativ und extrovertiert. Wohingegen Helsing eher versucht, im Stillen zu agieren, denke ich. Zum Schutze unserer Demokratien schreiben sie. Beide Unternehmen sind sehr, sehr spannend zu verfolgen und absolut im Zeitgeist, ehrlich gesagt. Man sieht an Andurils Kommunikation, dass wir auf dem Weg sind zur vollkommenen Autonomität der Drohnen und Waffensysteme. Die dienen zur Abwehr von Drohnen beispielsweise, aber auch zu strategischen Angriffen in gewissen Gebieten, die letzten Endes vordefiniert werden. Und das ist schon ehrlich gesagt ein bisschen scary stuff, wenn der Mensch letzten Endes nicht mehr richtig eingreifen kann in diese autonomen Drohnen und Waffensysteme. Der Peter Thiel ist mit seinem Founders Fund ja ein extremer Proponent von diesen Investments, ist auch in Anduril investiert. Und dort ist die These natürlich: Wir brauchen gewisse Mittel, um die kritischen Infrastrukturen auch zu verteidigen. Wenn wir ein nukleares Netzwerk haben oder ein Kernkraftwerk haben mit einem wichtigen Netzwerk drumherum, dann muss das verteidigt werden, oder? Und Anduril liefert hier eine Drohne, die hat so einen spannenden Namen, fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie so eine Art Hammer oder so etwas. Und die fliegt dann durch andere Drohnen, die diese Ziele angreifen wollen, durch. Mit maximaler Geschwindigkeit. Die ist ultra hart und schwerer als normale gängige Drohnen, die jetzt beispielsweise ein Kernkraftwerk angreifen könnten. Und die zerstört diese Drohnen, oder? Das ist natürlich nur ein Teil von den Produkten, die Anduril liefert. Aber die Frage ist, wo zieht man die Grenze im Sand? Ich glaube, dass die Vermeidung von gewissen Investments komplett macht es einfacher in dem Erarbeiten so einer These, ja, muss ich schon sagen. Gut, was haben wir denn noch auf der Liste, Max?
Die sogenannte FOMO, also Fear of Missing Out, ist nicht nur im KI-Markt anzutreffen, sondern auch im Robotikbereich, denn die noch junge Firma Skilled steht kurz davor, fast $300 Millionen von Lightspeed und Quatu aufzunehmen, bei einer Bewertung von 1,5 Milliarden. Top-Investoren und schon ein Unicorn, aber noch ohne Umsätze.
Ja, fundamental ist es schwierig zu argumentieren, aber VCs setzen einfach eben darauf, ja, dass sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren da Großartiges materialisieren wird und die Robotik im Alltag verankert, gehört hier sicherlich dazu. Was für Roboter baut Skilled denn?
Ja, das ist eine interessante Frage. Es sind sogenannte humanoide Roboter, die durch KI-befähigte Software Alltagsarbeiten erledigen können.
Ja, das ist interessant. Ich denke, das ist auch wieder so ein Bereich, den wir unterschätzen. Der Grund, warum wir noch keine Roboter im Haushalt haben, ist, dass die autonome Computer Vision sich damit sehr schwer tut, Tausende von alltäglichen Gegenständen in so einer Wohnung zu erfassen und dann intuitiv dies in KI-gesteuerten Systemen in Roboter umzuleiten letzten Endes. Ich glaube, dass wenn wir jetzt einen Roboter des aktuellsten Stands hier hinstellen würden, der kann vielleicht eine Task durchführen, abwaschen, aber that's it. Oder dann bräuchten wir einen zweiten Roboter, der die Wand streichen könnte oder so etwas. Ich glaube, dass in 10 Jahren werden wir in jedem Haushalt, wenn wir das denn wollen, einen Roboter haben, der einfache Arbeiten übernehmen kann. Das wird so sein wie das iPhone. Und ja, super spannender Bereich. Wir werden sehen, was Skilled da liefert.
Lass uns noch kurz über Lilium reden. Der Entwickler eines vollelektrischen, senkrecht startenden und landenden Jets hat eine Kapitalerhöhung in der Höhe von 114 Millionen USD abgeschlossen, um seinen Betrieb und den bevorstehenden ersten bemannten Flugtest zu finanzieren.
Ja, ich habe die Transaktion auch gesehen und mir aufgeschrieben, dass Investoren hier Bit Capital und VC Early Bird waren, die auch schon vorab investiert hatten, sowie eine Affiliate-Firma von Tencent. Das Münchner Unternehmen Lilium hatte in 2023 bereits über 190 Millionen US-Dollar aufgenommen und war in den Schlagzeilen, weil es bereits gelistet ist, also an der Börse ist, aber als Penny Stock unter einem Euro fast wieder delistet wurde. Man darf nicht zu lange unter einem Euro bleiben, ansonsten hat man ein großes Problem. Nun gab es wieder eine Finanzspritze und dann auch hoffentlich bald technisch der große Durchbruch. Wie siehst du denn die Zukunftschancen dieser Technik?
Naja, ich habe mich in der Tat mit der Technik auseinandergesetzt, habe mir das genau angeschaut oder mache das schon seit ein paar Jahren. Und ich finde das sehr, sehr spannend, was sie machen. Das ist sehr nützlich, sage ich mal. Sie lösen definitiv ein großes Problem. Ich glaube einfach, dass das nicht sofort relevant wird. Das ist ein bisschen die Thematik. Also das ist ein typisches Beispiel, das halt viel regulatorische Anpassungen erfordert. Es muss technologisch sicher sein und, und. Also du hast ganz viele Variablen, die hier zusammenkommen. Und deshalb, ja, ich bin überzeugt, das ist spannend. Es gibt eine Zukunftschance für Lilium, aber es wird noch ein paar Jahre dauern.
Ja, das ist so eine dieser technischen Erweiterungen oder Innovationen, wo ich mir einfach nicht so sicher bin, wann die Applikation wirklich voll zum Tragen kommt. Vielleicht ein Beispiel sind die VR-Brillen. Ich hatte schon als Kind so grün-rote Pappbrillen auf, um irgendwie im Hansapark VR-Kinofilme zu sehen, die so 5-6 Minuten liefen. Aber man konnte das so ein bisschen sehen, oder? Und jetzt, 15 Jahre später, ist es eigentlich nicht mehr wegzudenken. Und ja, diese Technik könnte auch so etwas sein, senkrecht startende Flugtaxis. Das sehe ich schon, gerade in New York zum Beispiel oder engen Städten. Aber die Frage ist, wann ist es ready? Ich denke, es kommt, nur ich würde selbst keine Wette eingehen auf den Zeitpunkt, wie du sagst, ja.
Weiter im Text geht es mit Natural Cycles. Die weltweit erste natürliche Verhütungs-App hat weitere 55 Millionen USD von professionellen Investoren wie Lauxera, Capital Partners, Point72 und Fremdkapital von JP Morgan eingesammelt und damit das Funding auf satte 95 Millionen erhöht.
Das klingt sehr interessant. Was macht Natural Cycles denn ganz genau?
Die Firma aus Stockholm hat ein Direct-Consumer-Produkt entwickelt, das im Zusammenspiel mit der Native-App sogenannte grüne und rote Tage anzeigt. Diese Technik soll gängige Verhütungsmethoden wie die Pille ersetzen.
Ich habe mich natürlich auch ein bisschen schlau gemacht im Vorhinein und habe mir aufgeschrieben, dass sie bereits 3 Millionen KundInnen haben weltweit und das Approval von wichtigen Instituten wie der FDA, in Europa ist es TÜV Süd und ja weiteren internationalen Instituten eben erhalten haben. Das heißt, sie sind ready für den breiten Rollout, so verstehe ich das, ja. Das ist natürlich ein Milliardenmarkt und das Health-Tech-Startup, das diesen zuerst knackt, wird wahrscheinlich auch stark belohnt werden oder kriegt dann sofort ein Takeover-Offer von Bayer oder so etwas oder so einer Firma, um ja die Konkurrenz dann aus dem Weg zu schaffen. Ich glaube, wir haben das in der Recherche gesehen, das kam immer wieder auf, diese ungewollten Schwangerschaften. Das ist natürlich ein Riesenproblem für die KundInnen und natürlich auch imagemäßig. Wie du sagst, kein Verhütungsmittel ist zu 100% sicher, aber bei den meisten hat man sich damit abgefunden oder glaubt es trotzdem. Und hier ist es ähnlich wie bei Tesla mit dem autonomen Fahrzeug. Sobald es einen Crash gibt, ist es in jeder Zeitung, oder? Und auch wenn es sicherer ist als das menschliche Fahren. Und ich glaube, dies sehen wir hier auch in diesem Case.
Last but not least haben wir noch einen potenziellen Deal, bei dem gerade die Gespräche begonnen haben und das ist Poolside AI. Poolside hatten wir in einem unserer ersten Podcasts gefeatured, denn das Unternehmen hatte erst im August 2023 die Seedrunde mit sage und schreibe 126 Millionen USD Funding von Top-Investoren wie Xavier Niel, Felicis Ventures und Redpoint abgeschlossen. Nun haben wir Gerüchte gehört, dass Bain Capital Ventures ein Investment über 450 Millionen plant bei einer Bewertung von rund 2 Milliarden. Warum sind die Investoren so heiß auf den Deal, Maximilian?
Ja, wir hatten schon vorhin darüber gesprochen, dass sich die Foundational AIs Nischen herausarbeiten werden. Und Poolside AI hat ein LLM, also ein Large Language Model, spezifisch für Softwareentwickler erarbeitet. Stell dir ein ChatGPT-Interface nur für Coder vor und Programmierer vor. Auf der nächsten Ebene werden dann die Programme von Poolside wahrscheinlich automatisiert geschrieben und die menschliche Komponente überwacht nur noch, verbessert und spezifiziert höchstenfalls. Ja. Ich persönlich finde es klasse, wie vielfältig Firmen im gerade generativen KI-Bereich aus dem Boden sprießen. Ich bin auch ja überwältigt, in welchem Maße Investoren alles auf die neue Technologie setzen, weil, wie du das auch vorhin schon gesagt hast, da schwingt natürlich auch mal viel mit. Der Ruf der Investoren, die Fund Returns, der eigene Carry, wenn in KI-Unternehmen gerade schon zu extrem stolzen Bewertungen investiert wird, dann müssen deren Investment Cases ja quasi das auch hergeben, oder? Die Performance, die Fund Returns und daneben liegen will auch keiner. Also von daher, ich finde es extrem spannend und wie gesagt, ich freue mich auf den ersten Börsengang einer KI-Firma. Das werden wahrscheinlich dann Dimensionen sein, die wir uns wahrscheinlich schwer vorstellen können. Stell dir vor, OpenAI geht jetzt an die Börse. Die sind jetzt schon wahrscheinlich mehr wert, als Facebook damals wert war, als sie an die Börse gegangen sind.
Ja, sehr gut. Das war doch ein gutes Schlusswort, Maximilian. Das wäre es für heute gewesen mit Burn Rate, dem VC Insider Podcast. Vielen Dank für den Support. Tschüss und mach's gut.